Vom Glück geküsst, von Erinnerungen verfolgt. Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League und stellt dem vermeintlichen Favoriten aus Paris das entscheidende Bein. Tobias Escher und ich quatschen und schwärmen vielleicht auch etwas darüber, was der BVB gestern unter den Pariser Nachthimmel gezaubert hat. Und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir.
Ja, guten Morgen dir.
Hast du dich schon mal gekniffen? Hast du realisiert, dass es kein Traum ist, dass der BVB jetzt tatsächlich im Endspiel der Champions League steht?
Ja, es braucht, glaube ich, noch ein bisschen, um das zu realisieren, weil das ist eine Sache, die hätte man mir die vor 8 Wochen erzählt, hätte ich gesagt, ja, du spinnst ja wohl. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich nach dieser Saison von Borussia Dortmund. Aber es ist jetzt passiert und ich glaube, die Dortmunder haben genug Gründe, sich zu freuen.
Vielleicht wäre es aber auch schon vor 2 Tagen passiert, dass du dich gewundert hast, weil ich glaube, dann konnten wir so vernehmen, dein Gefühl war schon, dass Paris weiter Favorit ist, sich Dortmund schwer tun würde. War das auch vor gestern Abend noch der Stand?
Ja, das war auch noch der Stand. Ich finde auch, das Gefühl war, hat nicht komplett getrügt, wie wir ja gleich noch analysieren werden. Also es war jetzt ja nicht so, dass Dortmund da nach Paris gefahren ist und jetzt die Pariser weggeschossen hätte. Für mich war Paris schon der klare Favorit, weil auch klar war, dass Dortmund eine sehr gute Leistung braucht und dass Dortmund wirklich ans Maximum gehen muss und dass gleichzeitig Paris nicht das Maximum erreichen darf, wie es ja jetzt der Fall war. Sondern wenn beide Teams ihr Maximum erreichen an dem, was möglich ist, dann wäre sicherlich Paris die Mannschaft, die gewinnen würde. Aber in dem Fall war es halt nicht so, dass Paris das Maximum erreicht hat und Dortmund nicht, sondern andersrum. Dortmund hat wirklich das Beste aus den eigenen Möglichkeiten geholt.
Wir schauen fix darauf, was die letzten Tage dazwischen passiert ist. PSG hatte 6 Tage Pause. Der Ligaverband hat Paris quasi freigegeben. Das ist etwas, was in Frankreich nicht ungewöhnlich ist, aber ich sag mal so, du hoffst ja dann natürlich als Verband, dass dein Verein so weit wie möglich kommt. Ist das eine Maßnahme, die es vielleicht auch in der Bundesliga mal bräuchte oder meinst du schon, das ja, hat eigentlich so im Profifußball nichts zu suchen?
Ist natürlich eine schwierige Frage. Eigentlich hast du natürlich recht, es gibt Spielpläne und da sollte man sich eigentlich dran halten und alles andere ist dann schon eine gewisse Art von Wettbewerbsverzerrung. Man muss aber da auch ehrlich sein, dass auch Borussia Dortmund am Wochenende keinen einzigen Spieler auch in der Startformation hatte, der jetzt gegen PSG gespielt hat. Die haben auch einmal komplett durchrotiert und das wäre ja nicht anders gewesen im Falle von Paris, wenn die jetzt ein Ligaspiel gehabt hätten. Also ich finde das nicht besonders schön, aber ich finde es gerade angesichts der Situation, in der auch Dortmund ist, jetzt keine Wettbewerbsverzerrung, weil eben für beide Mannschaften, die meisten Spieler haben nicht viel oder gar nicht gespielt.
Ja, so fair muss man auf jeden Fall sein. Ansonsten die Vorbereitung von Paris, was war da jetzt der Fokus? Ist das schon wirklich, es war nicht das Endspiel, aber das entscheidende Saisonspiel für die Pariser gewesen, mit dem sie ja eine eigentlich gute Saison krönen können? Oder war die Aufregung vielleicht auch enorm groß jetzt vor dem Duell am Dienstagabend?
Also es war sicherlich mit das entscheidende Duell, wie jedes Duell in der K.O.-Phase der Champions League, gerade für einen Verein, der ja national nicht viel zu gewinnen hat, wo ja keiner Jubelarien singt, nur weil sie den nationalen Titel gewinnen, sondern da ist der Fokus schon ganz klar Champions League, der große Titel, den man gewinnen möchte. Und ich glaube, man hat auch dieses Jahr nach der Auslosung sich dann gedacht, Mensch, das könnte was werden. Und Borussia Dortmund ist ja jetzt auch nicht der Übergegner gewesen. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, und das hat ja auch Luis Enrique in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, sie wollen gewinnen, sie wollen das Ding unbedingt gewinnen, sie gehen davon aus, dass sie es gewinnen werden.
Bei Dortmund gestaltet sich die Lage ja recht interessant. Das könnte so ein bisschen Fluch und Segen sein, können wir ja mal drüber reden, dass du vor jedem dieser Champions-League-Spiele, vor allem die Rückspiele, sagen kannst, das ist jetzt so das Spiel der Saison. Damit können wir das wirklich nochmal rumreißen. Das ist eine Motivation, die dich extra pushen kann. Aber wenn du dich natürlich immer wieder in der Situation wiederfindest, auch ein großer Druck auf Mannschaft, Fans und ja, alle drumherum.
Ja, der Druck ist auf jeden Fall total vorhanden bei sowas, weil du natürlich weißt, das ist das eine Spiel, wo wir performen müssen. Nicht wie in der Liga, wo du sagst, so Woche für Woche und wenn man da mal vielleicht einen kleinen Patzer hat, dann macht man nächste 2 Wochen wird das wieder gut. In diesen K.O.-Spielen kannst du nichts gut machen. Ist natürlich dann auch eine positive Art von Motivation, wenn du eine Mannschaft bist, die sich eben auf dieses Ziel total fokussieren kann.
Der BVB rotierte, hatte wie gesagt ein Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg mit 5:1 gewonnen. Da haben jetzt die Startelfspieler von Paris wenig Anteil gehabt, aber trotzdem hat man, glaube ich, gemerkt, dass so ein mannschaftliches Selbstvertrauen dazu kam, dass auch die anderen sehen, wir sind hier weiterhin ein Teil dieser Truppe und wo natürlich die gesamte Mannschaft von profitiert, oder?
Ja, natürlich. Und du hast natürlich auch dann den Effekt, wenn du nur, wie im Falle vom BVB, Ersatzspieler aufs Feld schickst, dass die auch sich nochmal zeigen wollen und sagen wollen, hier, guck mal, wir sind auch noch da. Wir wissen, wir werden nicht am Dienstag in Paris in der Startaufstellung stehen, aber es gibt ja auch noch Wechsel, es gibt ja noch Einwechslung, es gibt ja auch noch die Chance, auf der Bank zu sitzen. Da hat man schon deutlich gemerkt, dass diese B11 in Anführungszeichen von Borussia Dortmund sich zeigen wollte gegen Augsburg und da auch dann sich gezeigt hat.
Insgesamt für Terzic aber auch nicht der ganz große Fokus auf diesem Spiel. Jetzt am Dienstagabend war das anders. Die Startelf beim BVB ist unverändert im Vergleich zum Hinspiel. Also da tut sich nichts bei Paris. Zwei Wechsel, weil sich Lucas Hernandez wie im Hinspiel ja schlimmer verletzt hat und fehlt. Außerdem beginnt Gonzalo Ramos für Barcola. Da ändert sich in der Offensive schon ein bisschen was. Hieß dann, dass Mbappé auf links rausrückt. Mit welchem Ansatz hat dann Luis Enrique die Pariser aufgestellt gestern Abend?
Ich glaube, das war wieder der Ansatz, er wollte seine beste Elf aufstellen und dann eben Mbappé links, Dembélé rechts, also viel breiter auch im Spiel, auch die beiden Dribbler auf außen versuchen zu finden und dann über Ballbesitz, über Dominanz in das Spiel kommen und dann immer wieder das Spiel von einer Seite verlagern, auf die andere Seite verlagern, gucken, dass man dann Freiraum bekommt, dass man irgendwann ins 1-gegen-1 gehen kann. Und das hat man, glaube ich, von der ersten Minute an gemerkt, dass sie durchaus den Ball haben wollten, den Ball spielen lassen wollten. Fabian Ruiz ist dann ein bisschen zurückgerückt, die Außenverteidiger vorgerückt, aber es war schon sehr darauf gedacht, okay, wir wollen das Spiel kontrollieren. Wir müssen jetzt nicht von der ersten Minute an 5 Pässe in den Strafraum spielen, sondern erstmal die Kontrolle über das Spiel machen und irgendwann werden sich die Chancen schon ergeben.
Es war sicherlich nicht die Riesenüberraschung in der Aufstellung, aber versetzen wir uns mal in die Lage rein, die Stundenmarke vom Spiel, wo Edin Terzic dann sieht, okay, Ramos spielt. Was gibt er seiner Mannschaft dann noch mit auf den Weg? Achtet genau auf den oder seid vor allem auf den Außen aufmerksamer mit Mbappé und Dembélé über das Tempo. Was ändert sich einfach in der Vorbereitung im Vergleich zum Hinspiel?
Ich glaube, das ist vor allen Dingen für Riasson wichtig gewesen, weil Riasson ja im Hinspiel nicht so häufig, also ist auch auf Mbappé getroffen, aber nicht durchgehend, sondern da war Mbappé ja häufig im Zentrum zu finden. Jetzt ist Mbappé sehr, sehr weit außen gewesen. Das heißt, Riasson muss noch weiter rausrücken. Du musst dann noch mit der Kette da aufpassen, immer auf diese Breite eben, dass du halt die gesamte Breite des Raumes sehr, sehr gut abdeckst. Auch vielleicht die Räume hinter Mbappé zu finden. Das war zwar auch schon im Hinspiel der Fall, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz klarer Fokus darauf. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die du dann sagen kannst, weil das Ramos im Sturmzentrum spielt. Ich glaube, das ist Hummels und Schlotterbeck dann erstmal egal. Also so blöd das klingt, aber die wollen trotzdem halt die Zweikämpfe gewinnen, die wollen trotzdem da gut spielen, aber eher auf außen dann nochmal so eine leichte Verschiebearbeit, die zu tätigen ist.
Im Vorhinein waren sich alle sicher, PSG startet sehr druckvoll in die Partie, will gleich mal zeigen, wer in Paris das Sagen hat. Auch die Kulisse ist großartig und zumindest so die ersten paar Minuten bekommt man diesen Eindruck, auch was so ein bisschen auffällt, der BVB muss sich sehr viel Zeit lassen bei seinen Aktionen, vielleicht auch um eben diese Nervosität abzulegen. Hast du das auch so gesehen?
Ja, der BVB, also jetzt ohne das zu negativ klingen zu lassen, aber die haben von der ersten Minute Zeitspiel gemacht. Das ist ja auch völlig klar. Die wissen, der Gegner kommt raus. Die wissen, wir führen 1-0. Wir müssen das Momentum des Gegners killen. Wir müssen auch aufpassen, dass hier kein Momentum entsteht im Stadion, sondern immer mal wieder so auch die Euphorie auf den Rängen zu mindern. Und klar, da brauchst du dann für einen Einwurf dann eben nicht 3-4 Sekunden, sondern da lässt du den Ball erstmal liegen, kommt ein anderer Einwerfer und lässt sich dann erstmal Zeit, den Einwurf auszuführen. Was sie aber gut gemacht haben, fußballerisch, ist, dass sie eben nicht in die Falle gelaufen sind, immer jeden Konter ausspielen zu wollen, sondern selber halt auch Ballbesitzphasen hatten. Also selber eben Ruhe ins Spiel reingebracht haben und dann erst einmal die Gemüter beruhigt haben und auch geguckt haben, wo sind dann die Lücken beim Gegner. Weil so wurde dann aus diesem Sturmlauf, der am Anfang angedeutet wurde von PSG, der ist dann sehr schnell abgeebbt, weil dann eben auch Dortmund Ballbesitzphasen hatte. Und ich glaube, nach 20 Minuten war der Ballbesitz auch noch ausgeglichen. Also sie haben relativ lange es geschafft, dass der Ballbesitz ausgeglichen ist, was, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor war in dieser Anfangsphase.
Gerade zu Beginn versucht es Paris mit gerade Achraf Hakimi auf rechts wieder so in seiner Sonderrolle, dass er sich den Halbraum sucht zwischen Mittelfeld und Offensive, da immer mal hin und her pendelt, auch mit der Außenlinie. Das ist natürlich sehr schwierig zu verteidigen, muss dann immer so ein Mittelfeldspieler des BVB mit reinrücken, dafür gibst du aber Platz für das ja doch sehr ballstarke Zentrum von Paris. Wie kannst du dem entgegenwirken?
Also der BVB hat das ja jetzt so gemacht wie im Hinspiel größtenteils, dass Adeyemi sehr weit mit nach hinten gearbeitet hat und Adeyemi auch sehr, sehr eng an Hakimi dran war. Also da einen schnellen Spieler aufgestellt, der das dann aufgenommen hat, sodass du da eben keine große Unterzahlsituation bist. Du musst im Mittelfeld natürlich dann immer nachschieben und aufpassen, dass du dann die Räume besetzt, die dann dahinter sind. Aber ich glaube, auch das hat der BVB in dieser Anfangsphase sehr, sehr gut hinbekommen. Immer dieser Wechsel hinten mit Adeyemi hinten drin, mal ein bisschen weiter vorne. Es gab zwei, drei Situationen, wo dann Adeyemi vorne angelaufen ist und du dann gemerkt hast, das ist nicht ganz optimal, weil dann eben doch dahinter Hakimi, Dembele den Platz hatten. Aber wenn Adeyemi seine Defensivaufgaben erfüllt hat, dann war das meistens auch stabil. Also ich fand, in der ersten Halbzeit ging nicht unendlich viel über diese rechte Seite von PSG.
Generell ging zu Beginn auch noch nicht allzu viel für PSG. Das ist eine Wand, die Paris vielleicht so gar nicht erwartet hat, an der die erstmal abprallen. Das wird sich dann auch mit der Zeit noch etwas ändern. Auf der anderen Seite ist es Adeyemi, der es dann mal probiert nach einer Einwurfablage, da Füllkrug auch. Was hat Terzic so ausgemacht für die Mannschaft, für Offensivaktionen, die man dann mal nutzen kann? Sind es Umschaltsituationen? Sind es vielleicht ein paar Standards, die man mitnehmen kann? Ansonsten aber erstmal gucken, dass wir hinten sicher stehen und natürlich wenig zulassen.
Ich würde das nicht mal behaupten. Ich habe ja gerade schon angedeutet, sie hatten auch immer ihre Ballbesitzphasen und ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich für diese Ballbesitzphasen was überlegt haben, was aus wir gucken, dass wir Füllkrug ins Spiel bekommen, hinausgeht. Also es gab ja auch am Anfang zwei, drei Bälle Richtung Riasson, der auf rechts dann häufig da sehr, sehr frei stand, wieder sehr viel Raum vor sich hatte. Da hatte ich schon das Gefühl, dass sie ganz bewusst Riasson gesucht haben und auch geguckt haben, wie sie in den Raum kommen. Und dann gab es das, was wir auch schon im Hinspiel gesehen haben. Füllkrug hat sich häufig fallen lassen, häufig den Ball im Zehnerraum abgeholt und daneben sind dann Brandt, aber auch gerade Sabitzer und Adeyemi mit Vollgas Richtung Strafraum gestartet. Also einer lässt sich fallen, die anderen sorgen für die Tiefe. Ich glaube, das war die zweite Idee, die man hatte, im Umschaltmoment, wie aber auch im Ballbesitzmoment, Füllkrug reinzubekommen und dann Tempo Richtung der gegnerischen Abwehrkette.
Ist vielleicht jetzt nicht das größte Hexenwerk, wenn man das so anbringt, aber natürlich clever, diese Option, wenn du Füllkrug sich fallen lässt in ein Mittelfeld und dann auf Spieler trifft wie Vitinha oder Zaire Emery, die jetzt nicht so groß sind, wo er mal Kopfballduelle gewinnen kann, aber gleichzeitig eben sich die Verteidigung auch nicht rausziehen lassen darf. Das hat ja im Hinspiel dann schon nicht ganz gut funktioniert, wenn die nicht auf einer Linie waren. Vielleicht fehlt auch ein bisschen das Tempo, was dann Sancho und Adeyemi nutzen könnten. Also das ist auf dem Papier natürlich genau die Option, die du haben willst, dass ein Füllkrug sehr variabel ist und nicht der Stoßstürmer, der auf dem Papier zu sein scheint.
Ja, also Füllkrug ist auch so ein Stürmer, der manchmal falsch eingeschätzt wird, weil der so als Mittelstürmer bei vielen Leuten abgespeichert ist. Und weil wir in Deutschland keinen Mittelstürmer haben, muss er halt der im Strafraum sein. Aber das ist er ja eigentlich nicht. Sondern er ist auch ein sehr guter mitspielender Stürmer, der sehr gut im Zurückfallen ist, sehr gut im Bälle festmachen ist, im Verteilen ist. Für das allerhöchste Niveau fehlt ihm der erste Kontakt. Also ich hatte auch, da gab es jetzt auch wieder in diesem Spiel gegen Paris zwei Szenen, die ich in Erinnerung habe, wo wenn er seinen ersten Kontakt besser anbringt, ist das ein Gleichzahlkonter, aber er hat das dann nicht ganz hinbekommen. Aber trotzdem, das ist ja quasi eine seiner großen Stärken, dass er auch mitspielen kann und dass er auch eben in diesem Zehnerraum sehr, sehr viel kreieren kann.
Ansonsten versucht sich Sancho zu Beginn des Spiels immer mal wieder auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite fehlt Paris dann die Präzision, vor allem im letzten Drittel. Strahlt da zu wenig Präsenz im Mittelfeld aus, würde ich auch sagen. Aber auch hier ganz wichtiges Stichwort. Ich denke, die Borussia lässt da keine Überzahl zu und macht das wirklich total bewusst, dass Paris sich gar nicht so in diese kleinen Dreiecke spielen kann und ja, das Flachpassspiel sofort unterbunden wird.
Ja, also das haben sie sehr, sehr gut gemacht und immer, wenn sie wieder aggressiv rausgerückt sind auf den Rückpass, dann hat das auch gut funktioniert. Ich fand dann aber in der Phase so ab 15. Minute, 20. Minute, da wurde Dortmund ein bisschen passiver. Also vorher war wirklich Ballbesitz gleichmäßig, sie sind auch immer wieder rausgeschoben. Dann irgendwann haben sie am eigenen Strafraum versucht, das zu verteidigen. Und dann macht Paris das, was sie unter Luis Enrique gelernt haben, wodurch sie auch ein Stück weit besser geworden sind als in den vergangenen Jahren. Wirklich immer den Mann im Hintergrund suchen, Vitinha suchen und dann nochmal das Spiel verlagern und nochmal verlagern und nochmal verlagern. Und irgendwann, wenn sich dann die Lücke auftut, dann gehen sie Richtung Tor. Also das ist dann immer das, wo du vorsichtig sein musst, dass du nicht zu passiv wirst. Das war dann zeitweise beim BVB der Fall, aber grundsätzlich standen sie gut in dieser defensiven Ordnung mit dem zurückfallenden Adeyemi, mit auch Brandt Sabitzer an den Halbräumen, da standen sie schon relativ stabil.
Auch gute Überleitung, was dieser Passivität vielleicht etwas entgegenwirken kann, was ich dann zwischendurch entdeckt habe, wenn mal Pariser das Mittelfeld kreuzen, wie zum Beispiel Vitinha nach einem Pass dann auf die andere Seite wechselt, verfolgen ihn Brandt und Sabitzer da so ein bisschen, tauschen dann dynamisch die Räume und quasi die Zuteilung. Das bewirkt dann hoffentlich für die Dortmunder das, dass du immer so eine Grunddynamik, Grundspannung in dieser Aufstellung gegen den Ball hast, wodurch du dich aber immer wieder neu orientieren musst im Raum und auch mal andere Gegenspieler dann hast.
Ja, Dortmund war schon sehr nah am Mann dann auch in Phasen. Sie haben dann immer wieder sehr gut versucht, den Mann zu verteidigen, ganz vorne nicht, weswegen dann immer Beraldo und Marquinhos im Zweifelsfall noch frei waren. Aber dahinter haben sie dann immer wirklich versucht, Mann gegen Mann in eine Zuteilung hinzubekommen und dann hinten im Raum in der letzten Kette zu stehen. Und damit haben sie die PSG-Spieler auf jeden Fall genervt, so ein Stück weit. Und haben es auch immer wieder geschafft, so über kleine Fouls vielleicht mal so Rhythmus zu brechen. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, damit das Spiel nicht zu früh in so eine 70-30 Ballbesitz Aura mutiert. Ich weiß, es ja in der zweiten Halbzeit ist, aber in der ersten Halbzeit haben sie es noch ganz gut geschafft, das aufzuhalten.
Wie hast du das Spieltempo so empfunden? Weil allzu viel Speed hat Dortmund ja noch gar nicht wirklich reinbringen können. Eine Situation gibt es dann später, aber wir haben es gesagt, die spielen die Konter nicht jeden aus, wie man es vielleicht könnte, oder mit jedem Risiko. Aber auch Paris eben nicht, dass sie da mit voller Wucht immer ankommen und sich auf das eigene Ballbesitzspiel vielleicht etwas zu sehr verlassen haben.
Wenn man jetzt auch wieder ein bisschen fies sein möchte, muss man aber auch dazu sagen, dass die Zahl der unerzwungenen Fehler in diesem Spiel, da gab es einige. Da gab es einige auf beiden Seiten, wo man wirklich Sancho ins Dribbling gegangen ist und er dann den Ball zum Beispiel nicht richtig angenommen hat. Hakimi, der einen Pass raus zu Dembélé spielen will, der 3 Meter daneben geht und im Auslandet. Solche unerzwungenen Fehler gab es deutlich häufiger als bei Bayern gegen Real Madrid. Bei Bayern gegen Real Madrid gab es im ganzen Spiel eigentlich keine unerzwungenen Fehler, sondern alle Fehler waren erzwungen. Da hast du schon gemerkt, das ist hier nicht das Halbfinale, was top besetzt ist, was top besetzt ist. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, weswegen halt immer wieder der Rhythmus auf beiden Seiten gebrochen wurde, weil Dortmund halt die Genauigkeit so ein Stück weit gefehlt hat, um die Konter auszuspielen. Und PSG wiederum im Ballbesitzspiel nicht 100% gut genug war, um sie dann wirklich einzuschnüren. Dann gab es immer wieder, wie gerade angedeutet, diesen Fehlpass. Ich und Dembélé und Dortmund konnten erstmal einen Einwurf machen und Ballbesitz sichern. Weil das ist ja auch noch die zweite Facette, die man dazu sagen muss, dass das Pressing von PSG gut ist, aber nicht überragend. Und Dortmund halt immer wieder Riasson gefunden hat. Und auch wenn das dann nach vorne nichts gebracht hat, weil dann der letzte Pass nicht gestimmt hat, haben sie auch immer wieder es aber geschafft, dann PSG in die eigene Hälfte zurückzudrängen, PSG dazu zu bringen, aus der gegnerischen Hälfte rauszukommen und dann diese Ruhephasen für sich selbst auch zu finden. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Faktor, dass der BVB eben im Ballbesitzspiel wirklich gut war an diesem Tag.
Exemplarisch dafür steht die Aktion von Adeyemi, der auch wie Sancho viel mit aushilft hinten. Das bewirkt dann in einer Phase auch wirklich, dass Paris sich ganz schön locken lässt, Dortmund sehr tief steht, dann immer mal der Ballgewinn herausspringt und du Adeyemi auch mal schicken kannst. Der ja, scheitert dann an Donnarumma mit einem guten Reflex, nachdem auch der halbe Sprint über den Platz ging. Das war aber trotzdem irgendwie eine Aktion, wo ich, glaube ich, das Gefühl hatte, Dortmund muss sich eingestehen, okay, wenn das wirklich auf Dauer so tief wird bei uns, dann kann das nicht funktionieren. Und sie haben zumindest nicht per Pressing, das war gestern nicht der Fall, aber immer wieder versucht, wirklich gar nicht den Ball auch hinter die Kette zu lassen und sich wirklich nicht tief reinstellen zu lassen.
Genau, also nicht zu passiv zu werden, sondern immer wieder, wie du hast ja auch, du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben, in der Manndeckung immer wieder Aktivität reinzubringen, auch auf den Flügeln immer wieder eine Aktivität reinzubringen. Und dann eben versuchen, die Konter auszuspielen. Die Adeyemi-Chance war jetzt so ein Einhorn in diesem Spiel, weil ich fand, das war der einzige wirklich gute Konter, den der BVB ausgespielt hat. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch einen, aber da waren nicht allzu viele Konter, die der BVB gut ausgespielt hat, weil sie dann auch natürlich nicht so wuchtig nachrücken, weil sie dann auch am Anfang haben sie es ein, zwei Mal gemacht und dann gab es direkt den Gegenkonter von Paris und dann gab es halt direkt auch einen Abschluss von Paris. Und dann hast du auch gemerkt, okay, da gehen jetzt nicht mehr viele Spieler mit. Da sind vorne Adeyemi, Sancho und Füllkrug, Sabitzer. Aber selbst Brandt hat sich sehr, sehr stark zurückgehalten offensiv.
Einmal der taktische Blick darauf, wie es Paris lösen will. Wir haben ja dieses enorme Ungleichgewicht auf beiden Seiten mit Hakimi, der da sehr viele Freiräume suchen will. Nuno Mendes dann mal zurückbleibend, mal mehr auf dem Flügel, eher im Zusammenspiel mit Mbappé. Das macht es für Paris wie leichter zum Tor zu kommen, aber wie auch, sag ich mal, komplizierter für den BVB das zu verteidigen. Musst du dich dann einfach auf beiden Seiten anders einstellen?
Du musst dich auf beiden Seiten anders einstellen. Du musst auf der einen Seite halt mit dem Außen sehr, sehr tief spielen. Auf der anderen Seite dann eher darauf achten, dass die Verlagerung dann nicht zu schnell kommt. Und du musst trotzdem immer gucken, dass du halt nie den Außenstürmer alleine lässt. Also Mbappé hat ja dann auch im Verlauf der ersten Halbzeit häufiger Ballkontakte bekommen und ist dann auch ins Dribbling gegangen. Ist dann auch einmal sehr, sehr gut in die Mitte reingezogen und hat dann den Ball noch aufgelegt. Für am Ende war es, glaube ich, Dembélé, der das Ding da ein bisschen daneben schießt. Also da gab es ja auf beiden Seiten die Aktion, dass sie immer wieder das 1 gegen 1 gesucht haben und der BVB auch immer wieder rausgerückt ist, immer wieder 2-3 Mann auf außen gehabt hat. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Enrique mit dieser ersten Halbzeit nicht ganz so zufrieden war. Also ich hatte das Gefühl, Mendes hätte offensiver spielen sollen, auch weil Fabian Ruiz ja sehr, sehr weit nach hinten gegangen ist, sehr, sehr weit abgekippt ist. Aber Mendes hat sich das nicht so richtig getraut in der ersten Halbzeit, sodass du da, wie du es gerade beschrieben hast, so ein Ungleichgewicht hattest und Mbappé häufiger alleine war als auf links als Dembélé auf rechts. Aber gleichzeitig war Mbappé immer noch, ist ja immer noch der gefährlichste Spieler, den PSG hat. Und das war so ein bisschen ein Mismatch, das dem Dortmund dann auch in die Karten gespielt hat.
Ja, es sind oft flache Hereingaben, mit denen es Paris da versucht. Vielleicht auch ein bisschen wenig Variabilität oder eben mal Dribblings. So kommen sie auch mit Dembélé dann zur gefährlichsten Chance, wie du schon sagtest, in der ersten Halbzeit. Allerdings wirklich die Hereingaben verteidigen Hummels und Schlotterbeck da konsequent weg. Das war sicherlich auch das Ziel, dass sie da immer diesen Fünferraum enorm gut schützen. Aber auch du die Gewissheit hast, okay, wenn wir irgendwie an den Ball kommen, muss er halt geklärt werden aus dem Strafraum. Was eben bei diesen Dribblings und Zweikämpfen rund um den Elfmeterraum da nicht so gut geklappt hat.
Nee, also diese Hereingaben waren ja auch problematisch aus PSG-Sicht, weil da niemand drin war. Gonzalo Ramos hat ja auf Champions-League-Niveau leider noch nicht nachgewiesen, dass er ein so guter Torjäger ist, wie es halt in der französischen Liga aktuell ist. Also da hat er noch seine Probleme auf diesem Niveau, sich auch durchzusetzen im Strafraum, hat man gemerkt. Da war häufig auch gar kein Spieler dann drin, weil PSG halt keine Spieler hat, die so gerne in den Strafraum reingehen und da dann den Ball reinköpfen oder reinschießen nach einer Flanke, sondern da war dann häufig außenrum. Und dann haben sie auch nicht den ordentlichen Pass gespielt, sondern halt den Pass vors Tor, also oder die Flanke vors Tor, obwohl im Rückraum halt 3-4 Spieler waren. Also da haben sie das auch nicht clever gemacht, PSG. Aber natürlich klar, wenn sie dann halt ins Dribbling kommen und wenn dann erst einmal der Knoten im Bein von Riasson oder Hummels drin ist, den Mbappé da reingemacht hat, dann nimmt er noch den nächsten mit. Und das fand ich immer sehr auffällig, dass wenn Mbappé am ersten vorbei war, dann kam er auch am zweiten vorbei. Aber sehr häufig ist er halt am ersten schon nicht vorbeigekommen, ist er schon an Riasson nicht vorbeigekommen. Das wäre sehr gut für den BVB. Aber es wird halt immer schwierig, wenn er halt einen ausgedattelt hat, dann zieht der andere hin, irgendjemand wird frei. Und das gab es zweimal in der ersten Halbzeit. Das eine Mal war es dann halt Dembélé, der dann den Ball daneben schießt und dann die zweite Chance dann von, wer hat es an den Pfosten geschossen? Zaire Emery war es doch, glaube ich, der den Pfostentreffer in der ersten Halbzeit hatte.
Ja, genau.
Genau. Ja. Das waren halt die beiden Situationen, wo sie halt dieses 1 gegen 1 nicht verteidigt bekommen haben.
Ja. Dortmund macht es, wie gesagt, sehr gut und auch ein paar Fehler sorgen dafür, dass diese ganz große Intensität im Spiel fehlt. Gerade von Paris muss man aber eigentlich von mehr ausgehen. Die kennen die Bedeutung dieses Spiels, die wissen ja um diese Möglichkeit, aber das ist mir aus deren Sicht dann zu wenig. Das war eine unglaublich faire erste Halbzeit. Ich glaube, ich habe selten so ein faul, armes Spiel gesehen in der Champions League auf diesem Level, auf diesem Niveau, dann in dieser Phase. Hätte da einfach mehr kommen müssen? Einfach mal den Gegner nerven, nervös machen, zeigen, okay, ganz einfach machen wir es hier auch gegen den Ball nicht?
Ich glaube, bei BVB, die hat das gar nicht nötig. Also die haben ja gegen den Ball gut gestanden und hatten jetzt gar nicht nötig, da großartig Fouls zu machen. Vor allen Dingen, weil sie in die Zweikämpfe ja auch meistens erst im eigenen Drittel reingekommen sind, wo du eben kein Foul mehr machen willst. Also wo du auch nicht sagen kannst, macht ja nichts, wir sind ja im Mittelkreis, da kannst du mal ein Zeichen setzen oder sowas. Aber im eigenen Drittel willst du das ja nicht machen. Und PSG wollte ja nicht, dass Dortmund Zeit spielen kann. Also du hast schon gemerkt, am Anfang gab es, glaube ich, 1-2 PSG-Fouls und haben sie aber auch sehr schnell gemerkt, das ist eine ziemlich blöde Idee, wenn wir hier zu sehr im Gegenpressing auf das Foul gehen, weil dadurch nehmen wir uns eine Minute von der Uhr oder mindestens 30 Sekunden von der Uhr. Und da hast du auch gemerkt, dass sie das nicht wollten.
Mit 0-0 geht es dann also in die Pause. Der BVB ist damit natürlich sehr fein. Gefühlt, auch wie du schon im Hinspiel gesagt hast, ja, Luis Enrique 0-1 sitzt man mit 0-0 in die Halbzeit. Du hast immer noch irgendwie diese Gewissheit, ja, eine Halbzeit haben wir ja noch, um das zu drehen. Hat das auch weiter mitgeschwungen bei Paris und hatte man dann vielleicht denken können, aber jetzt in der zweiten Halbzeit, dann kommt endlich diese Power, dann werden sie losgelassen, schon so im Hinterkopf von Enrique?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass auch da wieder nicht das letzte Risiko gegangen wurde, dass eben Fabian Ruiz sehr, sehr defensiv gespielt hat, sehr weit hinten mit ausgeholfen hat, dass Mendes nicht das letzte Tempo auf dem Flügel mitgebracht hat. Dass sie immer das Gefühl mitgebracht haben, okay, irgendwann muss nochmal dieser Schalter umgelegt werden, aber jetzt noch nicht, jetzt ist noch zu früh. Und das haben sie dann auch nach der Pause, muss man gestehen, relativ schnell gemacht. Die Chance von Zaire Emery, die ich gerade fälschlicherweise in die erste Halbzeit gepackt habe, die ja direkt nach der Pause kam, auch dann nach so einer Aktion, die ist ja dann so steht dafür sinnbildlich, dass sie dann eben Mendes weiter nach vorne geschickt haben und dann eben nochmal ein, zwei Spieler offensiver haben spielen lassen.
Ja, nachdem es ein guter Kick war, sag ich mal, in der ersten Halbzeit taktisch natürlich auf sehr hohem Niveau, sind dann spätestens in der zweiten Halbzeit alle wach. Gleich nach der Pause trifft Emery den Posten, nachdem da Gonzalo Ramos so eine Flanke verlängert hat. Das ist dann trotzdem mal gefährlich, wenn dieser Ball mal hoch in den Strafraum kommt, was vorher gar nicht passiert ist, dass so diese, ist ja eigentlich gar kein zweiter Ball, sondern ist ja weiter gefährlich, diese Aktion, dass dann auch die Außenverteidiger sehr weit reinrücken müssen, um eben genau diese Lücken zu füllen, die dann die Innenverteidigung, nachdem sie erstmal den Ball abwehren muss, nicht ganz schließen kann.
Ja, und Marz und Riasson haben ein großartiges Spiel gemacht, das ist völlig klar, aber du hast auch natürlich gemerkt, wenn dann der Ball halt hochkommt, dann sind das nicht die richtigen Ansprechpartner oder auch halb hoch, dann kann halt der Gegner da schon an den Ball kommen und dann kann Mbappé sich da schon durchsetzen und dann den Ball zumindest im Spiel halten und dafür sorgen, dass er abgelegt wird und dann der Fernschuss reinkommt. Ja, da hast du schon gemerkt, das war dann ein bisschen problematisch und das sehen wir jetzt in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel häufiger von Paris auch.
Dortmund zeigt sich allerdings in dieser Situation dermaßen unbeeindruckt, sucht weiter so ein bisschen den Weg nach vorne und dann spielen sie sich eine ganz entscheidende Ecke raus, wie wir dann feststellen werden. Hast du da noch den Entstehungsprozess, wie es zu der Ecke kommt im Kopf? Da spielen sie sich nämlich so flach durchs Zentrum und auch da, wie ich das letzte Woche mal bei einem Pass von Leimer gesagt habe, dieser eine Pass zurück, nicht sofort weiter aufs Tempo gehen, sondern dann, glaube ich, links Adeyemi wieder einbinden, hat dann dazu geführt, dass Paris mal den Druck hat und zur Ecke klären muss.
Ja, aber wobei du das jetzt sehr positiv für den BVB beschreibst, denn eigentlich darf da nie eine Ecke aus entstehen. Das muss man ja auch ganz, ganz offen sagen. Marquinhos hat nicht den höchsten Druck von Adeyemi in der Situation, hat ihn eigentlich abgekocht, muss den Ball nur noch zu Donnarumma spielen. Donnarumma muss ihn nur noch irgendwie klären und Donnarumma ist da sehr, sehr behäbig unterwegs und ahnt das auch nicht richtig voraus. Marquinhos spielt den Ball halt ein, zwei Meter zu weit links. Also es war komplett unnötig eigentlich, weil ich fand auch, Marquinhos hat diesen Konter sehr, sehr gut entschärft, also beziehungsweise diesen Angriff sehr, sehr gut entschärft, eben mit seinem Aktion gegen Adeyemi. Das war eigentlich komplett unnötig, diese Ecke.
Allerdings auch nur der Anfang der Fehlerkette, weil kurz danach steht es 1-0 für den BVB. Hummels köpft ein und ja, da löst er sich super, aber auch viel zu leicht von Beraldo, dem, glaube ich, diese Erfahrung da auf dem Niveau fehlt. Hummels hat die en masse, löst sich perfekt und da dieser Ball, diese Flanke von Brandt auch so gut in diesen Raum kommt, hat Donnarumma nicht wirklich eine Möglichkeit hinzukommen und Hummels bedankt sich, ja, köpft quasi ein.
Ja, Beraldo fand ich im ganzen Spiel hat er nicht den besten Tag erwischt. Das ist immer so ein bisschen schade, wenn jemand wie ich diese Spieler dann eigentlich nur auf diesem Champions League-Niveau erlebe und dann natürlich nicht die Stärken sehe, die sie normalerweise mitbringen. Aber er war sowohl mit Ball, hat er nicht so den Impact gehabt, fand ich, wie es einen Marquinhos gehabt hat. Und ich fand auch jetzt halt durch diesen Fehler gegen den Ball, hat er sich dann auch jetzt ein bisschen was kaputt gemacht und auch dem Verein ein bisschen was kaputt gemacht, weil da darf halt nie am zweiten Pfosten der Gegner so frei zum Kopfball kommen, egal ob du Raum- oder Manndeckung spielst. Da muss man schon Beraldo dann als Fehler in dieser Fehlerkette ausrufen.
Für Dortmund natürlich Rückenwind pur, das beflügelt nochmal die ganze Mannschaft. Du weißt, selbst jetzt bei einem Gegentor, wir sind immer noch weiter voll in der Partie. Also die BVB-Mannschaft, spätestens da haben sie so realisiert, hier könnte echt was gehen heute.
Nee, sie haben auch einen Wirkungstreffer gesetzt. Hast du deutlich gemerkt, dass das nicht Teil des PSG-Plans war. Dass PSG sich gedacht hat, wir spielen uns noch ein bisschen hin und her. Irgendwann wird der Gegner müde, wir machen das 1-0 und dann in der Verlängerung, wenn der Gegner am Boden liegt, machen wir das 2-0 so. Und dass dieser Plan war dann komplett dahin und dann musste halt auch Luis Enrique so ein bisschen an der Seitenlinie reagieren und dann vielleicht Wechsel vorziehen, die er vielleicht erst später gemacht hätte. Das hat schon so eine Kettenreaktion ausgelöst. Man hat schon gemerkt, das hat erstmal eine Viertelstunde gedauert, bis PSG diesen Wirkungstreffer aus den Kleidern schütteln konnte.
Sie reagieren etwas perplex, würde ich auch sagen, und ein bisschen überspitzt formuliert, vielleicht weiter mit so einer stoischen Brechstange, die zwar den Türrahmen findet, aber einfach nicht genug Leute hat, um das Tor dann aufzuhebeln. Es ist einfach weiter nicht gut genug und nicht konsequent genug, nicht präzise genug, um sich wirklich auch die Chancen im Strafraum in dieser Phase des Spiels zu erarbeiten, weil es auch Dortmund einfach weiterhin sehr gut macht.
Ja, Dortmund macht das weiterhin sehr gut, das stimmt. Man muss aber dann sagen, also diese Phase, die du gerade beschreibst, die hielt dann 10 Minuten, 15 Minuten an, aber dann kam dann tatsächlich PSG auf. Und ich finde, das hat schon angefangen mit der Einwechslung von Reus, ohne Reus jetzt zu nahe treten zu wollen. Adeyemi hat einen super Job gemacht defensiv. nach seiner langen Verletzung konnte er das natürlich nicht länger machen als jetzt 55, 60 Minuten. Deswegen ist es jetzt keine Kritik an Terzic, dass er diesen Wechsel vorgenommen hat. Aber Reus hat halt einfach nicht diese defensiven PS auf den Rasen bekommen, die du brauchst, um den vorstoßenden Hakimi aufzuhalten. Und ich finde, da hat dann PSG angefangen, sehr viel stärker die rechte Seite einzubinden. Aber auch durch die eigenen Wechsel dann, Mbappé ins Zentrum, Umstellung auf 4-2-3-1 mit Asensio, Barcola auch mal als Linksaußen, nochmal als richtigen Dribbler, haben dann auch die richtigen Wechsel gesetzt, um sich dann komplett in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Und da war es ja auch so, dass sie nach der 60. Minute hatte PSG einen Ballbesitz von 84% ja, und haben dann wirklich halt einfach nur noch am Strafraum, im gegnerischen Strafraum gespielt und gespielt und gespielt.
Und gerade versuchen sie dann das Heil aus dem Zentrum heraus. Vitinha dann mal mit einem Abschluss. Der Druck wird immer größer. Dann ist es Nuno Mendes, der es aus dem Rückraum versucht. Wieder Posten. Das wird uns auch noch ein bisschen begleiten zum vierten Mal. Also dann beginnt so auch diese Phase der Verzweiflung. Und wenn du wirklich auch aus dem Rückraum dann gute Abschlüsse bringst, aber es einfach nicht reicht, das nagt natürlich enorm an dir als Mannschaft.
Ich glaube schon, das nagt an dir als Mannschaft, vor allen Dingen, weil du ja irgendwann das Gefühl auch bekommst, hier können wir machen, was wir wollen, Pleiten, Pech, Pannen, es geht halt nicht rein, der Ball geht nicht rein. Und das war ja dann auch so mit diesen riesengroßen Chancen, die sie hatten. Nicht nur die Pfosten-Lattentreffer, sondern auch Dembélé völlig freistehend im Strafraum, kann den Schuss nehmen, schießt dann 3 Meter übers Tor. Solche Dinger, die gab es da in diesem Spiel zuhauf. Und Dortmund, finde ich, ist dann in dieser Phase genau das, was sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben, aber da sind sie zu passiv geworden. Haben dann auch sehr schnell reagiert, indem sie auf eine Fünferkette umgestellt haben, mit Süle dann, der dann schon in der 67. Minute für Sancho reinkommt, aber dann hast du überhaupt keine Entlastung mehr. Also hast du wirklich überhaupt keine Entlastung mehr, weil Füllkrug ja auch nicht der Spieler ist, der man den Ball hält, der also ins Dribbling geht, wie ein Sancho. Das wird ja manchmal unterschätzt, wenn so ein Stürmer Ball hat, erstmal ins Dribbling geht, das klappt vielleicht nicht immer, aber der sorgt dafür, dass halt Zeit von der Uhr läuft, dass du halt in die gegnerische Hälfte zumindest reinkommst, dass der Gegner hinterherlaufen muss. Das hat dann total gefehlt nach diesem Wechsel und dann war wirklich eher Dortmund wie ein angeschlagener Boxer, liegt da an der Ringecke und wehrt sich mit dem, was sie können, aber PSG hat sie da wirklich reingedrängt und immer wieder weiter draufgehauen.
Wie taktisch geprägt ist denn so ein Spiel dann ab vor allem Stundenmarke, 70., 75. Minute? Wird es da einfach wilder und muss Terzic da von außen irgendwie probieren, noch die Leute zu ordnen? Und es ist wirklich einfach wir stellen uns hinten rein, hauen irgendwie erstmal alles raus und der Rest ist dann ein bisschen hoffen.
Es ist natürlich schon noch.
Überzeugen. Also,
nee, alles gut, alles gut. Du hast natürlich recht. Einerseits, weil du natürlich auch nicht mehr diese Kraftreserven hast, weil du natürlich auch eine gewisse Dynamik hinterherläufst. Du kannst natürlich nicht so rausschieben, wie du es vielleicht vorher konntest. Ich denke schon, dass dann Spitzenteams auf dem Niveau, und das ist jetzt auch wieder gar nicht böse gemeint für Dortmund, aber es ist ja schon eine Überraschung, dass sie da sind, wo sie jetzt sind, aber dass Spitzenteams halt diese Konzentration und diesen Plan und dieses Rausrücken halt auch bis zur 90. Minute durchziehen und dann immer wieder halt es schaffen, dann halt Ruhephasen reinzubekommen. Das haben wir ja bei Bayern gegen Arsenal, haben wir das total besprochen, wie die das halt geschafft haben, im Rückspiel gegen Arsenal in der Schlussviertelstunde mehr Ballbesitz zu haben als der Gegner. Weil wir halt eben diese Qualität vielleicht dann mitbringen. Und dann Dortmund hatte die nicht. Dortmund hatte dann eher dieses, okay, wir müssen das jetzt mit aller Leidenschaft, die wir haben, verteidigen, müssen halt uns da reinwerfen, was sie auch gut gemacht haben. Was dann halt dafür sorgt, dass der Gegner Abschlüsse bekommt.
Nächstes dickes Ding dann, weil Hummels Dembélé gerade noch so vor dem Strafraum fault. Das ist auch eine Aktion vielleicht dafür, dass beim BVB sehr viel Fortuna auch mitspielen muss gestern Abend, für PSG dann eben nicht und sinnbildlich der Freistoß landet dann abgefälscht vom eigenen Spieler auch wieder irgendwo. Auch einfach ich fand das symbolisch gestern für diesen Abend, wie das Spiel so laufen sollte und was das Schicksal für beide Teams bereithielt.
Ja, da muss man auch dann so ein bisschen von Schicksal schon reden, denn Paris hatte, je nachdem, wo man guckt, 2 bis 3 Expected Goals in diesem Spiel erspielt. Im Hinspiel hatten sie schon 1,5 bis 2 Expected Goals und die Chance halt, dass du daraus kein einziges Tor schießt in 2 Spielen, ist sehr, sehr gering. Da sind wir im einstelligen Prozentbereich und es sollte halt dann wirklich nicht sein, muss man fast schon sagen, aus Pariser Sicht. Kann man aber auch andererseits sagen, sie haben aber auch keinen Stürmer vorne drin, der diese Dinger macht. Dann sind wir ehrlich, wenn sie Dortmund exakt dasselbe Spiel gegen Stuttgart spielt, verlieren sie 3-0, weil Gyrassi drei Tore schießt. Und so ein Stürmer hat halt PSG in dieser Saison nicht. Das ist nicht das erste Spiel, wo PSG halt mit den Chancen so halbherzig umgeht, weil halt, wenn Mbappé da vorne nicht in der Glanzverfassung ist, und das ist er aktuell nicht, dann fehlt halt der Typ, der vorne die Tore schießt. Und das Zweite, was man auch zum BVB zugutehalten muss, ist, dass Paris diese Riesenchancen ja erst hatte, als Dortmund schon mit zwei Toren geführt hat. Also selbst wenn einer dieser Dinger vom Pfosten reingegangen wäre, wäre Dortmund trotzdem weitergekommen. Wir reden davon, dass klar, viermal Aluminium und dann noch halt die anderen Chancen, die PSG hatte, klar. Wir reden davon, dass PSG dann in der letzten halben Stunde noch hätte zwei Tore schießen müssen. Ist ja auch die Frage selbst bei besserer Chancenverwertung, ob das geklappt hätte.
Würdest du damit andeuten, so wie du das jetzt sagst, dass Paris sehr viel reagiert hat, auch immer auf das BVB-Spiel, auf die Spielsituationen auch? Und ist das dann eine gute Erkenntnis für Terzic, dass du so eine Top-Mannschaft dahin bringst, dass du zumindest über den Spielverlauf und den Fluss entscheiden kannst, wo es am Ende hingeht?
Ich glaube nicht, dass PSG da so viel reagiert hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Sondern PSG hat halt wirklich versucht, diesen eigenen Stiefel runterzuspielen. Das ist ja auch die Philosophie von Enrique. Wir sind in unserem Ballbesitzspiel und unseren Dribblern und unseren Dribblings so gut, dass wir nicht unbedingt jetzt hundertprozentig darauf reagieren müssen, was der Gegner tut. Und wir haben auch bis zum Ende immer noch die Chance, dieses Spiel zu drehen. Ich glaube, was Dortmund halt sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass sie den Gegner komplett entnervt haben am Ende. Also, dass sie halt wirklich dem Gegner das Gefühl gegeben haben, egal was ist, da ist immer noch ein Fuß dazwischen, da mit den Flanken kommen wir überhaupt nicht rein. Und das ist, glaube ich, noch das, was man dann am ehesten aus dieser Schlussphase positiv mitnehmen kann, dass Dortmund ja auch in der Strafraumverteidigung einfach so geil ist. Muss man jetzt so ganz offen sagen, mit Hummels, mit Schlotterbeck hinten drin, auch mit einem Süle, dass so ein Flankengewitter des Gegners in der Not überhaupt keine Wirkung entfaltet. Also wenn sie erstmal diese Führung haben, dann können sie dieses Flankengewitter, was am Ende logischerweise folgt, ganz gut wegverteidigen.
Genau das Zeichen, das du ansprichst, ist es dann auch, was ein gutes ist, dass auch ein Mbappé so langsam verzweifelt und wenn er mal von der Kamera eingefangen wird, gar nicht wirklich weiß, auch den vielleicht schon den Glauben verliert, wie PSG da nochmal hinkommen soll, zurückkommen soll. Brandt und Füllkrug sind dann vorne so ansatzweise die Zielspieler, die dann doch nochmal einen Ball hinterhergehen. Brandt, der dann auch gegen drei Spieler nochmal eine Ecke rausholt, das hat mir auch sehr imponiert, einfach dieser Wille. Da muss jeder Spieler alles reinwerfen. Also das ist allen klar gewesen, aber dass sie es alle so durchziehen können bis zum Ende, einfach auch ein Riesenlob mal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, dass da jeder Dortmunder Spieler an seine Grenze gegangen ist. Jeder Dortmunder Spieler hat top performt und ohne hätte das auch nicht funktioniert. Also ohne, dass die Dortmunder Spieler wirklich einen tollen Tag erwischen, hätten sie auch PSG nie besiegen können. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. PSG hat diese Saison deutlich bessere Spiele schon gemacht. Der BVB, da kann ich mich nicht an viele Spiele erinnern, vielleicht nur das Atletico-Rückspiel. Aber das war schon vom Kämpferischen, vom Einsatz her, auch von dem, wie sie die Ballbesitzphasen der ersten Halbzeit ausgespielt haben, wie die Außenverteidiger über sich hinausgewachsen sind. All die Punkte, die wir sonst am BVB kritisieren, die waren jetzt heute top, top, top. Und ja, das haben sie sich damit auch verdient, das Finale.
Wir kommen nochmal kurz drauf. Mbappé dann Latte, Aluminium Nummer 5. Vitinha Latte, Aluminium Nummer 6. Hast du das schon mal irgendwie gesehen, dass es sich dann auch so häuft oder wirklich es einfach so verhext scheint für eine Mannschaft, gerade in der zweiten Halbzeit?
Nee, also dass du extrem in einer Halbzeit viermal das Aluminium triffst, das ist ja schon krass. Ich müsste jetzt mal nachschauen, weil ich es gar nicht weiß, wie viele Aluminiumtreffer normal sind in einer Saison, aber sechs, es gibt bestimmt auch Bundesligamannschaften, die in der gesamten Saison erst sechs Aluminiumtreffer hatten, die halt jetzt PSG in zwei Spielen zusammenbekommen hat.
Vielleicht hat Dortmund da mal ein bisschen Spielglück von Bayer Leverkusen abbekommen. Gut möglich. Und vielleicht nochmal einen Blick auf die Außenverteidiger des BVB, die wir eben oft als Schwachstelle ausgemacht haben. Und gerade einen Marzen, der in seine erste Champions-League-Saison geht, das wirklich sehr gut macht hinten. Und was sich dann eben darauf auswirkt, ist, dass zum Beispiel ein Dembélé 34 Mal den Ball verloren hat. Also entweder da nicht durchkommt oder sowieso schon da abgefangen wird. Einfach auch ein Wahnsinnsjob, auch wenn sie nicht alles können, teilweise auch durch die Größe bedingt, aber wenn du die Auftritte so hast, dann musst du dir erstmal nicht überlegen. Da müssen wir unbedingt nachlegen im Sommer.
Das stimmt. Also beziehungsweise du musst ja vielleicht nachlegen, weil die Laien auslaufen. Dann die Frage ist, wie kannst du diese Spieler finanzieren? Aber Marzen und Sancho waren schon sehr wichtige Transfers, glaube ich. Haben jetzt auch nochmal in diesen beiden Spielen bewiesen, dass sie dieses europäische Top-Niveau haben. Ich glaube nicht, dass diese beiden Spiele so positiv ausgegangen wären, wenn du auf diesen beiden Positionen anders hättest aufstellen müssen. Ich glaube schon, dass das sehr wichtige Transfers waren und dass die Dortmunder jetzt auch genau hinschauen werden, ob sie das vielleicht finanziert bekommen, einen von den beiden zumindest zu halten. Ich bin eher Team Marzen, weil ich glaube, dass der noch viel Entwicklungspotenzial auch hat und auch auf dieser Position noch was lernen kann als Außenverteidiger und dann wirklich den weiterbringen kann langfristig. Sancho ist natürlich auch ein toller Spieler, der da das gewisse Etwas mitbringt. Aber da hast du ja auch noch ein paar Jugendspieler vielleicht für die Außen als Dribbler. Aber wenn du einen von den beiden halten kannst, wäre das schon eine ganz wichtige Sache.
Es bleibt dabei. Der BVB haut alles rein und kämpft sich tatsächlich ins Finale der Champions League. Und die Erleichterung war natürlich riesig. Was für ein Auftritt. Auch die 2.500 Fans, die mit waren. Und für mich auch somit die größte Erkenntnis über das Spiel. Und vielleicht sehe ich es auch nur ein bisschen falsch, aber komplett hat der BVB die Kontrolle nie aufgegeben. Natürlich den Ballbesitz und, sag ich mal, auch das Spielglück haben sie gebraucht, aber immer haben sie irgendwie was reinbekommen und du hattest nicht das Gefühl, dass es jetzt auf einmal komplett kippen würde. Natürlich waren die Chancen da. Vielleicht ist es jetzt auch so ein falsches Empfinden von mir, aber gefühlt der BVB dann einfach nochmal diesen Tick, den es gebraucht hat, den sie reingeworfen haben.
Ja, ein bisschen würde ich widersprechen, würde ich dir. Ich habe schon das Gefühl gehabt, die hatten keine Kontrolle mehr in der letzten halben Stunde und angesichts von 15% Ballbesitz kann ich da auch einen sehr, sehr guten statistischen Wert für meine Seite ins Feld führen und angesichts von, ich muss mal gerade gucken, wie viele Abschlüsse hatte PSG in der letzten halben Stunde.
30 waren es, ne?
Ja, insgesamt waren es 20 in der letzten halben Stunde. Also wenn du in der halben Stunde 20 Abschlüsse zulässt und halt 15% Ballbesitz hast, dann kannst du nicht mehr davon reden, dass du Kontrolle in irgendeiner Form über das Spiel hattest. Aber sie haben es halt über weite Strecken gut gemacht. Also sie haben halt lange genug das gut gemacht. Und wie gesagt, man muss ja auch immer so ein bisschen den Spielstand mit beachten, wenn wir dann jetzt kritisieren, in der letzten halben Stunde war es vielleicht zu passiv. Also sie haben aber schon 2 Tore Führung gehabt. Also sie haben eine 2 Tore Führung verwaltet und das haben sie auch hinbekommen bis zum Schluss. Also in dem Sinne muss man das natürlich loben. Als Analyst muss ich natürlich dann immer halt auch dieses Kaltherzige sagen, muss dann auch darauf hinweisen, dass Dortmund jetzt in einem Finale der Champions League steht und in jedem einzelnen Spiel der K.O.-Phase weniger Expected Goals hat als der Gegner. Also sie hätten in jeder Runde auch mit etwas mehr Abschlussglück des Gegners ausscheiden können, aber sie haben das halt eben wettgemacht mit einer sehr, sehr starken Verteidigerleistung, sehr, sehr starken Torwartleistung, mit überhaupt sehr viel Willen und Kraft und Lust auf dieses Finale.
Wieder eine Zahl, die für mich raussticht. Die Borussia lief 9 Kilometer mehr in diesem Spiel. Das hatte Terzic angekündigt, dass sie das raushauen müssen. Aber das sind eigentlich ähnliche Zahlen wie im Hinspiel, wo man jetzt gedacht haben, ja, Paris kommt einfach noch nicht mit dieser ganz großen Intensität daher. Aber es war eigentlich das ähnliche Bild wieder, ne?
Ja, also dass Dortmund da mehr laufen wird, war zu erwarten, dass Paris halt eben bis zum Schluss diese Intensität nicht mitgehen kann. Das war schon ein bisschen aus Pariser Sicht traurig, weil es war auch nicht die perfekte Leistung von Paris. Das muss man ja immer dazu sagen auch. Auch, dass sie jetzt so spät aufgewacht sind, auch dann am Schluss haben sie halt nicht mehr es geschafft, halt diese Läufe dann zum Beispiel von Schlotterbeck zur Eckfahne zu verhindern, was ja auch wichtig ist, um das Momentum nicht kippen zu lassen. Ja, das war so ein bisschen Rückfall in alte Pariser Zeiten. Und da ist natürlich jetzt im Sommer ein großer Umbruch mit Mbappé, der geht. Und dann muss Luis Enrique mal beweisen, dass er eben dann das neue PSG mit einem ordentlichen Ballbesitzspiel, aber vor allen Dingen mit einem ordentlichen gemeinsamen Spiel, mit einer Gemeinsamkeit auch innerhalb der Mannschaft schafft. Diesen Beweis ist dann noch schuldig geblieben in diesem Champions League Halbfinale.
Wenn wir etwas über einen Spieler des Spiels reden wollen, ist, glaube ich, ja, die Mannschaft auch im Vordergrund, aber gerade Hummels und Schlotterbeck als dieses Duo, das auch, ich sag mal, eine Zeit brauchte, derzeit zugestanden werden musste, gestern aber einen Wahnsinnsjob gemacht haben. Beide über 2 Drittel ihrer Zweikämpfe gewonnen, 17 Klärungsaktionen allein der beide und 3 geblockte Schüsse. Das sind Werte, ja, ich würde sagen, die sind absolut titelreif und verdienen eine Anerkennung. Gestern auch, ihm wurde es leicht gemacht mit ein paar Reingaben, aber die beiden zusammen, das ist wirklich gerade auch unglaublich gute Paarung, wo man dann vielleicht auch nochmal an Julian Nagelsmann ein paar Tapes rüberschicken könnte.
Ja, zu Julian Nagelsmann gleich nochmal. Ich glaube, der steht jetzt vor einer ganz schwierigen Aufgabe. Aber ich würde, natürlich ist man geneigt dazu, jetzt vor allen Dingen Mats Hummels zu loben, wegen seiner Grätsche gegen Mbappé, wo er dann ja auch noch was rettet, wegen seines Tores. Ich würde Schlotterbeck hervorheben. Weil erstens hatte Hummels Fehler in seinem Spiel, er hatte eine deutlich schlechtere Passquote, hat auch 2, 3 blöde Fehlpässe gespielt und das, die Grätsche, die dann zu diesem Freistoß führt, da ist er halt wirklich auf Messerschneide und ich bin mir auch, wenn man da jetzt wirklich mit zehnfacher Zeitlupe und Detektivarbeit reinguckt, kann man vielleicht sogar entdecken, dass diese Grätsche auf der Linie war. Und dann reden wir halt von einem Elfmeter und das Spiel geht ganz anders aus. Aber Schlotterbeck hatte ein wirklich fehlerloses Spiel. Also im Ballbesitz, halt, was er an Pässen gespielt hat, wie er auch immer den Ball verlagert hat Richtung Grierson, da waren einige richtig, richtige Sahnebälle dabei. Und defensiv hat er halt wirklich jeden Zweikampf gewonnen, alles abgeräumt. Und gerade für jemanden, der auch bekannt dafür ist, immer wieder Fehler in sein Spiel einzustreuen, ist er momentan unfassbar stabil. Also er hat diese Fehler, die man noch aus der Hinrunde kennt, komplett abgestellt und ist halt wirklich momentan in einer Form, dass du sagen kannst, auf den kannst du eigentlich nicht verzichten.
Also wird es definitiv nicht dabei bleiben, dass Niklas Füllkrug der einzige BVB-Spieler für die EM ist?
Das ist eine ganz schwierige Situation. Wenn du auch mit Leuten beim DFB redest, sagen die eigentlich, dieser Kader, den wir im März zusammen hatten, der hat auch so von der menschlichen Seite gepasst, dass du da eigentlich nicht mehr viel dran verändern willst. Zudem sind die Leistungen der Dortmunder ja nicht plötzlich magisch besser in der Bundesliga, sondern man muss ja sagen, da sind halt Teams, die besser sind. Und das ist total brutal und das sind immer diese hätte, würde, könnte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Dortmund mit derselben Leistung gegen Leverkusen und gegen Stuttgart ausscheidet, weil die halt besser sind als PSG diese Saison. Und gleichzeitig hast du jetzt auch noch das Problem, dass das Champions-League-Finale Anfang Juni ist, also wirklich 2 Wochen vor Beginn der EM. Ich glaube nicht mal 2 Wochen vor Beginn der EM. Das heißt, diese Spieler, die jetzt auch den März-Lehrgang nicht mitgemacht haben, die können gar nicht von Anfang an zur Nationalmannschaft reisen. Die müssten nachreisen. Deswegen würde ich da jetzt nicht zu viel ändern. Ich würde jetzt zum Beispiel so einen Brand nicht mitnehmen. Nicht, weil er nicht gut performt hat, sondern einfach, weil du sagen kannst, wir haben Musiala, wir haben Wirtz, wir haben Gündogan, wir haben Havertz für diese Position. Da müssen wir nicht noch einen Brand mitnehmen, der sowieso nicht den ganzen Lehrgang mitmachen kann. Ich würde 2 Ausnahmen machen. Adeyemi, weil der erstens im März einfach noch nicht zur Verfügung stand und weil der, glaube ich, als Konterstürmer nochmal was mitbringt, was dem Kader sonst fehlt. Weil du auch sagen kannst, Maximilian Bayer ist jetzt aktuell nicht mehr in dieser überragenden Form, in der er im März war, und Adeyemi hat das Momentum, also Adeyemi für Bayer. Und ich würde Schlotterbeck mitnehmen. Einfach, weil Schlotterbeck so überragend spielt und auch dann ein Mann ist, den du da eigentlich mitnehmen musst.
Ist ja auch ein Lob für den BVB oder ein Zugeständnis, dass es vielleicht einfach nochmal ein anderes Spiel ist, eine andere Einstellung, wenn du das schwarz-gelbe Trikot überziehst, was vielleicht einfach in der Nationalmannschaft auch nicht geht, vielleicht wenn du auch nur von der Bank kommst, ist super für den BVB. Die Situation muss man dann aber auch mal gesamt sehen. Also hier wird Nagelsmann noch auf ein paar Kopfschmerzen treffen. Insgesamt sind es 42 Klärungsaktionen, die hat der BVB dann teilweise über 3-4 Spiele. Auch einfach ein Fakt dafür, dass es dann gestern auch mal hoch und weit rausgehen musste und mit dem wenigen Ballbesitz am Ende vielleicht nochmal einen Blick auf die Standards werfen. Der eine hat vorne gereicht für ein Tor, auch die anderen, diese man halten, waren eigentlich gut gefährlich. Hinten aber auch teilweise mit dem nötigen Glück, aber eigentlich alles wegverteidigt. Also auch hier die Zuordnung und Konzentration auf einem enorm hohen Level.
Ja, auch das können wir auf die Liste der Dinge setzen, die in der Champions League funktionieren, in der Bundesliga ganz okay, aber nicht so mega gut. Da lassen sie mehr zu nach Standards. Gerade in der Hinrunde haben sie da mehr zugelassen. Also auch da ein ganz klarer Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League.
Eine kleine Notiz habe ich zu Daniele Orsato, und zwar einfach nur die, dass es die nächste hervorragende Leistung war in jetzt auch einem CL-Halbfinale. Also alle 3 Schiedsrichter, die da bisher im Einsatz waren, super gut gefallen, sehr gute Ansetzung. Hier hat die UEFA also bisher alles richtig gemacht.
Ja, absolut. Also das waren wirklich gute Leistungen bisher allesamt. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt bei Bayern gegen Real.
Und jetzt kommen wir doch so ein bisschen einem Ausblick. Dortmund hat jetzt noch 3 Spiele in dieser Saison vor sich. Die Bundesliga, ich glaube, das können wir dann relativ schnell abschreiben, auch wenn es da um Platz 5 oder 4 noch ein paar Rivalitäten geben können. Die Champions League haben sie aber sicher. Und vielleicht die Erkenntnis, dass der BVB in den letzten Wochen das Verlieren der ganz wichtigen Spiele verlernt hat. Leipzig mal ausgeklammert, da ging es um eine Position, okay, aber so, wenn es wirklich darauf ankommt, ist der BVB halt einfach da, und das ist eine Qualität, auch die wir noch letzte Saison sehr vermisst haben.
Ja, also würde ich jetzt so ein bisschen nicht ganz unterschreiben, weil sie in der Bundesliga, wie du schon gesagt hast, gegen Leipzig verloren haben, gegen Stuttgart verloren haben, das Hinspiel gegen Atletico ging ja auch verloren, also da ist schon noch wieder immer noch ein Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League, aber sie haben jetzt natürlich einen ganz klaren Fokus. Also wir können uns, glaube ich, sicher sein, dass wir am Wochenende nicht die A11 gegen Mainz erleben werden, sondern dass da dann noch geschont wird und dass dann vielleicht am letzten Spieltag nochmal getestet wird und dann wird halt aber alles auf dieses Champions-League-Finale ausgerichtet, das dann 2 Wochen später stattfindet. Also ich glaube, da ist jetzt ein ganz klarer Fokus und das müssen sie auch trainieren jetzt, dieses Defensive, dieses, wie schaffen wir es, dem Gegner zu ärgern. Ich glaube, das wird jetzt im Fokus stehen und nicht, wie können wir die letzten beiden Spiele noch offensiv standhalten.
Letzte Woche haben wir über Edin Terzic geredet, wie man ihn in Erinnerung behalten würde. Man konnte ja sein Auftreten etwas belächeln mit seinen 3 Fragen, die er dann Sancho gestellt hat und so. Aber man merkt wirklich, dass er es auch in dieser Saison umso mehr geschafft hat, seine Spieler auf ihr bestes Niveau zu heben. Dass ein Sancho wirklich so mannschaftsdienlich und so auch effektiv in seinen Aktionen sein kann, dass diese Innenverteidigung das Vertrauen bekommt, sich gefunden hat. Auch wenn Dortmund nicht die Top-Mannschaft Europas ist, aber dass sie auf diesem Level mithalten können, hat dann eben auch ganz viel mit der Vorbereitung und Entwicklung vielleicht auch von Terzic zu tun.
Er schafft es so, Momentum zu kreieren. Das hat er schon in seiner ersten Amtszeit geschafft in Dortmund. Das hat er auch letzte Rückrunde geschafft und das hat er jetzt wieder in dieser Champions-League-Kampagne geschafft. Darf nicht die Schwächen verdecken, die sie haben, weil man darf jetzt nicht so tun, als ob das hier die super tolle Saison von Borussia Dortmund ist in der Champions League. In der normalen Saison würden sie nächstes Jahr dann eben keine Champions League mehr spielen, weil sie nur Fünfter geworden sind in der Liga. Aber trotzdem hat er eben es auch geschafft, sich selbst weiterzuentwickeln ein Stück weit. Ich finde das Ballbesitzspiel jetzt in der Rückrunde deutlich besser als noch in der Hinrunde. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr halt auch wieder an der Seitenlinie steht und dann schauen wir mal, wie er dann Borussia Dortmund einstellt.
Schwierige und gemeine Frage. Wir wissen noch nicht, ob Dortmund nächstes Jahr um 2 Titel mitspielen kann, aber wir haben fast eine ähnliche Situation im Vergleich zur letzten Saison. Da hattest du das Endspiel gegen Mainz, jetzt hast du ein Endspiel gegen einen wahrscheinlich noch besseren Gegner, aber der Titel ist nur noch ein Spiel entfernt. Auf welches Spiel hätten sich oder haben sich BVB-Fans mehr gefreut? Und ja, wo ist vielleicht dieser größere Reiz? Lieber eine super Bundesliga-Saison spielen, wo du bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen kannst oder halt in einem Champions-League-Finale, aber die Bundesliga-Saison taugt da wenig.
Ich glaube, man kann auch beides haben, so blöd es klingt, aber ich glaube, das Ideale ist, beides zu haben. Also hast auf jeden Fall im Champions-League-Finale einen Vorteil, dass du was zu gewinnen hast. Also wenn du das Champions-League-Finale gegen Real Madrid zum Beispiel spielst und du verlierst es knapp, dann ist es ja auch nicht so traurig, wie eben dann dieses Mainz-Spiel nicht gewonnen zu haben. Man kann ja vielleicht auch sagen, dass es karmische Gerechtigkeit ist, dass du gegen Mainz halt 5 Chancen auslässt und jetzt lässt halt PSG die 5 Chancen aus. Aber ich glaube halt schon, dass der Verein Dortmund in Deutschland auch so groß ist, dass er wieder hinkommen muss, dass er regelmäßig erstmal Zweiter wird. Das haben sie in den vergangenen Jahren nicht immer geschafft, dass sie diese Nummer 2 werden. Und da haben sie auch Aufholpotenzial. Und das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber das ist, glaube ich, an einem Tag wie heute erstmal unwichtig. Sondern jetzt geht es Richtung Finale und gucken, was da geht.
Und ja, ich leite die Frage gleich wieder zurück. Was geht denn da? Ob gegen die Bayern, da haben sie schon bewiesen, dass sie es auf den Tag bringen können, oder gegen Real. Wie groß sind die Chancen für den BVB, sich zu krönen?
Sie gehen als Außenseiter in dieses Finale. Ich glaube, das ist auch allen Dortmundern klar und das ist auch allen Spielern vom BVB klar. Du hast in der Champions League auch, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber die Seite bzw. die Auslosungsseite, die Dortmund bekommen hat, war die einfachere. Also all die wirklichen Spitzenteams Europas, die hat Dortmund bisher noch nicht bespielen müssen. Und eins dieser Spitzenteams wäre ja Real. Real wäre ein Albtraum, glaube ich, für Dortmund, weil ich nicht sehe, wie sie da gegen eine Mannschaft bestehen wollen, die eben nicht aus 5xG 0 Tore macht, sondern die würden aus 5xG 10 Tore machen. So, das sehe ich noch nicht und da bin ich dann sehr gespannt, wie sie das dann hinbiegen wollen. Aber gegen Bayern ist, glaube ich, schon ein interessanteres Duell für sie. Weil gegen Bayern haben sie ja auch jetzt erstmal den psychologischen Vorteil, dadurch, dass sie diese Saison sehr, sehr gute Spiele gegen die Bayern gemacht haben. Und die Bayern sind auch nicht so übermächtig, gerade im Mittelfeld, dass du da als Dortmund Angst vorhaben musst. Also ich glaube, da werden einige die Daumen drücken, dass es zum deutschen Finale kommt.
Und wir haben ja, müssen wir, glaube ich, alle zugeben, auch teilweise ein bisschen am BVB gezweifelt. Sie haben uns Lügen gestraft und sind jetzt im Finale auch verdient, dieser Weg dann am Ende, kämpferische Leistung. Und wie Marco Reus gesagt hat, wenn wir das Ding jetzt nicht holen, wäre sie am Ende auch scheiße. Also warum jetzt nicht einfach das Ding ziehen? Wir ermitteln dann am Mittwochabend heute den Champions League Finalgegner von Borussia Dortmund. Damit machen wir das für heute zu. Lieber Tobias, er hat mich sehr gefreut. Wir haben eine Mannschaft im Finale. Das hätte man vielleicht so am Anfang nicht erwarten können vor dieser Saison, ne?
Nee, da habe ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und wenn, dann habe ich es den Bayern zugetraut und nicht halt Borussia Dortmund. Aber vielleicht sind die Bayern noch nach und dann haben wir ein deutsch-deutsches Finale. Das hätte ich nämlich vor der Saison erst recht nicht erwartet.
Das haben wir natürlich weiter ganz genau im Auge, so wie dann auch das Finale. Alles Weitere in Kürze und ja, bis dahin würde ich sagen, lasst Anregungen da und wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hessilo V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.